Wir haben ja gestern Abend begonnen, das Thema Jüngerschaft. Und wir haben auch gesagt, eine echte Jüngerschaft zu Jesus beginnt damit, dass wir unser Leben total an Jesus Christus ausliefern. Und dass er der Herr sein darf, dass wir Schluss machen mit unserem alten Leben, es auch aufarbeiten, wenn es nötig ist, Sünden zu bekennen, uns zu lösen von Finsternismächten, von Flüchen oder anderen Dingen, Gewohnheiten, und dass ein echter Jesu, Jünger Jesu, eine intensive Beziehung hat zu ihm. Nun war die Jüngerschaft immer eine angefochtene Sache, auch bei den Jüngern von Jesus. Wir haben ja gestern zum Schluss ein paar Bibelstellen gelesen, wo Jesus die einzelnen Jünger berufen hat. Und er hat nicht gefragt, wollt ihr meine Jünger sein, sondern komm und folge du mir nach. Das war alles. Und dann mussten die Einzelnen entscheiden, wollen sie das tun oder wollen sie das nicht tun. Und Leuten mitten aus der Gesellschaft sind Jesus nachgefolgt, auch der Zöllner. Wer es nicht geschafft hat, war der reiche Jüngling, das hatten wir zum Schluss, weil er zu sehr gebunden war an die irdischen Güter. Und wahrscheinlich werde ich heute noch ein paar Fragen an uns stellen, nämlich was uns daran hindert, wirklich Jesus Christus total nachzufolgen und seine Jünger zu sein. Aber das wird dann später sein. Immer wieder hat Jesus auch seine Jünger herausgefordert, durch unwahrscheinliche Predigten, zum Beispiel in Johannes, da war immer wieder der Streit, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Und dann sagte er im Johannes 6, sagte er, wer nicht mein Fleisch isst und nicht mein Blut trinkt, kann nicht mein Jünger sein, der kann mir nicht nachfolgen. Und ihr müsst es mal verstehen, für einen Juden war das war eine Katastrophe, was der verlangt hat. Er hat darauf hingewiesen, was wir jetzt im Abendmahl tun. Nämlich im Abendmahl nehmen wir den Leib Jesu auf und das Blut Jesu. Und Jesus sagt, es ist der Wille meines Vaters, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tag. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber er sagt gleichzeitig auch, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, ohne Jesus gibt es keinen Weg zum Vater. Und insofern kann ich unsere Aufnahme von heute Morgen wärmstens empfehlen, weil einmal zeigt es uns die gegenwärtige Situation, in der wir leben, aus Sicht der Bibel und auch aus der Sicht der Jünger Jesu. Denn wir werden größeren Herausforderungen ins Angesicht schauen müssen. Auf jeden Fall, als Jesus so eine harte Rede geredet hat, da haben sich die Geister unterschieden. Da heißt es Vers 60, Johannes 6, 60, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sich ärgerten auch, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Er deutet es auf seine Himmelfahrt hin. Der Geist ist, der lebendig macht das Fleisch, ist aber nichts Nütze, also der alte Mensch. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben das nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten wird. Und dann sagt er weiter, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater gebe es ihm. Es sei denn, der Vater gebe ihm diese Menschen. Und dann heißt dieser Vers, den ich hier aufgeschrieben hatte, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Also das heißt, es ging schon abwärts, was ich heute Morgen sagte, mit der Nachfolge. Und letztlich hat Jesus es geschafft, wirklich 1000 Leute so zu reduzieren, dass noch 12 übrig blieben. Das war eine Predigt, ja, erfolgreich. Ja. Vorher Hunderte oder Tausende, die ihm nachfolgten. Nach seiner Rede gingen alle weg. Es war ihnen zu hart. Und dann waren die 12 noch übrig. Und Jesus sagt, aber bitte, bitte, ihr bleibt aber, oder? Ihr könnt mich nicht auch noch im Stich lassen. Ich gehe jetzt bald ins Kreuz, wollt ihr jetzt auch mich verlassen? Und dann sagt er, wollt ihr auch weggehen? Aha. Wollt ihr auch gehen, ihr letzten 12? Und Petrus spricht, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und dann ging es dann auf den Verräter zu und so weiter. Also ihr seht, es kann schon sein, dass Jesus seine Jünger so hart herausfordert, dass die am liebsten auch nicht mehr nachfolgen wollen, dass sie aufgeben wollen. Ich selber war auch schon in Situationen, wo ich dachte, bringt es das Ganze noch, der ganze Aufwand und so weiter. Und manchmal ist es so, dass man direkt angefochten wird. Komm, sei doch lieber erfolgreich, verdien doch mehr Geld oder andere Dinge. Warum lohnt es sich wirklich, Jesus nachzufolgen? Auch viel Ablehnung und üble Nachrede zu ertragen, Verleumdung und alles Mögliche. Lohnt es sich? Ich sage ja, es lohnt sich. Aber Jesus sagt nicht, hey, ihr müsst mir unter allen Umständen nachfolgen, sondern Jesus sagt, ich setze die Maßstäbe und ihr entscheidet. Okay? Nicht umgekehrt. Und heute ist es so, das sagte ich auch gestern schon, dann meint man, Jesus müsste froh sein, wenn ich ihm nachfolge. Weil er sonst allein ist, ohne mich, er braucht mich. Ja, er braucht mich, aber auf der anderen Seite kann auch jemand anderer berufen. Aber heute sage ich euch, er braucht dich. Und dann noch etwas, wenn wir nicht lernen, in die Nachfolge Jesu zu kommen und seine Jünger zu sein, dann kommen wir nie in unsere eigene Berufung oder die Bestimmung unseres Lebens. Wusstet ihr das? Viele Christen kommen nie richtig in ihre Berufung. Die leben, oh lala, als Christen, glauben an Jesus und hoffen, dass sie dann später mal in den Himmel kommen. Ob sie dann wirklich dahin kommen, weiß niemand. Weil sie nie echt Jesus nachgefolgt sind. Weil sie nie echt in ihrer Berufung waren. Und es ist eine Leidenschaft von mir, dass ich jedem sage, wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann lass es lieber bleiben. Aber Jesus sagt mal, wo ich bin, soll auch mein Jünger sein. Und ich sage, okay, Jesus, wo du bist, da bin ich nicht weit. Könntest du das auch sagen? Wo du bist, ich bin in deiner Nähe, ich will dir nachfolgen. Und das ist schön. Manchmal sieht man auch Bilder innerlich, wie Jesus uns richtig bei der Hand nimmt und führt. Und das tut er auch. Manchmal trägt er uns auch. Aber ein Jünger Jesu zu sein, kostet einen hohen Preis. Uns wird viel gesagt, hey, komm zu Jesus und er löst alle deine Probleme. Der vergibt dir deine Schuld, er heilt, er sorgt für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie oder was auch immer. Komm zu Jesus, der große Sorgenbrecher. Das ist nicht so. Sondern, wenn man zu Jesus kommt, dann gibt es einen Preis. Ich durfte einen Mann zu Jesus führen, ich weiß nicht, was er im Monat verdient hat, geschätzt im Monat zwischen 10.000 und 20.000 Euro, also doch ganz ordentlich. Er war also bei der High Society und so weiter. Und ich hatte die Chance, ihn bei einem Geburtstag kennenzulernen und merkte sofort, Gott liebt ihn und seine Frau. Aber da war eine große Kluft, außerdem waren die eher auf der anderen Seite liiert mit Mächte im Bunde. Ja, wie soll so ein Mensch zu Jesus kommen? Aber durch die Gnade Jesu durfte ihn tatsächlich zu Jesus führen, seine Frau. Und das war eine tolle Sache. Und er war noch nicht so lang zum Glauben, wir haben die dann im eigenen Swimmingpool dann auch getauft. Aber dann sagt er, Willi, ich muss dich ernstlich ermahnen. Ich sage, warum? Weißt du hast mir gar nicht gesagt, dass die Nachfolge Jesus so schwer ist. Jetzt, da in meinem Business und wo ich da drin bin, das war in Brüssel, da wo ich in meinem Business bin, ja, da werde ich täglich konfrontiert mit allem Möglichen. Schikanen und das ist echt schwer mit Jesus. Du hättest mir sagen müssen, wie schwierig das dieser Weg ist. Vielleicht hätte ich mich anders entschieden. Da sage ich, ich entschuldige mich, aber bleib dabei. Gell? Okay, aber das ist es. Es ist eine falsche Lehre zu sagen, komm zu Jesus und alle deine Probleme sind gelöst. Stimmt nicht. Du kriegst manche Probleme, die hast du vorher nicht. Weißt du das? Weil du Jesus nachfolgst. Das ist so. War auch bei den Jüngern so. Die haben auch Probleme bekommen, die sie nachher nicht hatten, oder? Das stimmt doch. Und deswegen oft, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann ist es so, dass wir oft mehr Probleme oder Widerstände bekommen, wenn jemand so sein Leben halt lebt. Das kann gut sein. Aber Jesus bringt uns durch. Und in ganz schweren Situationen, wenn wir vielleicht tödliche Krankheiten haben, und da habe ich auch schon einige Erfahrungen, aber ich lebe immer noch, da bist du so froh, wenn du Jesus hast. Da bist du so froh, wenn du Peter hast. Und dann merkst du, wie reich das du bist gegenüber den anderen, die auch todkrank sind und die keine Hoffnung haben. Und die haben Angst, dass sie sterben. Du weißt, wo du hinkommst, wenn du ein Jünger Jesu bist. Und deswegen lohnt es sich. Aber Jesus sagt, mir nachzufolgen kostet einen hohen Preis. Und diesen Preis möchte ich euch mal vorlesen. Der steht unter anderem im Lukas 9, 23. Dort steht, Jesus sagt da, da sprach er zu ihnen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Und dann heißt, wer sich aber meiner Worte schämt und so weiter. Diese drei Verse, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Das ist viel ernster, wie ihr glaubt. Dann, was heißt es? Es gibt auch noch Parallelstellen und diese Parallelstellen sagen, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und im Urtext heißt das drin, wer seine Seele erhalten will, der wird's verlieren. Was heißt das? Wer seinen eigenen Willen weiter tun will, der tun will, was er denkt und was er fühlt, der wird das Leben verlieren. Aber Jesus sagt, wenn du alles mir abgibst, dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen, wirklich, wenn der alte Mensch, der dich ja früher bestimmt hat, wenn der getötet wird, und zwar mit deinem Einverständnis, dann wirst du leben. Darum, wenn ich ein echter Jünger Jesu werden will, dann muss ich mich zunächst von mir selber befreien, beziehungsweise befreien lassen. Von Jesus. Aber es geschieht nicht ohne mein Einverständnis. Wir sind keine Marionetten. Jesus sagt, du bist frei, mir nachzufolgen. Du kannst es auch lassen. Aber er sagt, wenn du mir folgen willst, wenn du das wirklich willst, dann musst du dich selber verleugnen, deinen eigenen Willen, deine eigenen Pläne, auch deine beruflichen Pläne. Entschuldigung, ich kann nicht irgendwo hinziehen, irgendeine Arbeit übernehmen, die ich will, wie viele das machen. Ich kann auch nicht in Urlaub gehen, wie ich will. Das geht einfach nicht, sondern das braucht Abstimmung nach oben. Ich muss dort sein, wo Jesus will, wo ich bin. Egal wo. Also er darf mein Leben bestimmen. Ich muss mich lernen zu trennen von dem alten Leben, von meinem alten Lebensstil. Wenn jemand wirklich ein Jünger Jesu ist, dann drückt sich das nicht aus durch fromme Reden oder Bibelsprüche. Sondern wenn einer ein Jünger Jesu ist, dann hat sein Lebensstil sich radikal verändert und die Leute sehen das. Es gibt viel zu viel fromme Schwätzer. Und denen müssen wir alle das Maul verbieten. Sondern es ist wichtig, dass wir das leben, was wir glauben. Und wenn wir das leben, was wir glauben, werden wir vielleicht auch mal danach gefragt. Und dann können wir den Mund öffnen. Denn was hat er dann gesagt? Unser Lebenswandel, unser Lebensstil unterstreicht unseren Glauben oder streicht ihn durch. Je nachdem. Es entfolgt ein Strich, wie auch immer. Und von daher ist es wichtig. Das Wichtigste für einen Jünger Jesu ist, dass ich den Willen meines Meisters Jesus Christus erkenne und ihn tue. So wie Jesus auch gesagt hat, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, der Vater im Himmel hat mich gesandt. Ja, ich tue die Werke, die er vorher bestimmt hat. Ich rede mit euch die Worte, die er mir gegeben hat. Das sind nicht meine eigenen Worte, es sind die Worte meines Vaters. Versteht ihr? Und genau in diese Fußstapfen treten wir als echte Jünger Jesu. Wir bringen nicht mehr unsere eigenen Gedanken zum Ausdruck, was wir alles denken oder unsere seelischen Wünsche. Ja, ich wünsche mir das und das ist mir auch zu viel und das ist mir zu wenig und ich möchte gerne das und dies und jenes. Alles das, was so mit ich beginnt, ist leider seelisch. Ich möchte wissen, was er will, was ich tun soll. Das möchte ein echter Jünger. Nicht mehr seinen eigenen seelischen Wünschen. Ganz im Gegenteil, wenn ich lerne, wie man sagt, im Geist zu wandeln, im Geist Jesu Christi, dann kann es sein, ich habe zu manchen Dingen überhaupt keine Lust. Aber Entschuldigung, wen interessiert es, ob ich Lust habe oder nicht? Ich tue den Willen Gottes, den Willen Jesu. Soweit muss ein Jünger kommen. Der darf sich nicht mehr von seiner Lust bestimmen lassen. Es ist gut, Lust zu haben, Gefühle zu haben, einen eigenen Willen zu haben, eigene Gedanken zu haben, das ist alles gut. Aber die dürfen mich nicht bestimmen, sondern Jesus bestimmt mich. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte denken, wie Jesus denkt. Ich will das tun, was er für mich hat. Und da will ich lernen, ja zu sagen, ob es mir leicht fällt oder schwer fällt. Und wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, dann fällt es mir offensichtlich schwer. Denn mancher fragt sich, warum musste Jesus so langwierig am Kreuz sterben? Das war doch sehr qualvoll. Und das war es rein körperlich, aber noch viel mehr seelisch für ihn. Oft ist es so, dass auch wir sehr langsam sterben, ne? Da gibt es so Filme, ja, ich stirb langsam, dann denke ich eigentlich immer an Christ, versteht ihr? Einer, der wirklich, wo es das Eigenleben so langsam aber sicher stirbt, bis ganz Jesus in mir lebt. Das ist ein Jünger Jesu. Und das ist ein Prozess, aber es beginnt mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich, Jesus nachzufolgen. Ganz und gar. Und hat viel Geduld mit uns in diesem Prozess. Aber er sagt, wo ich bin, soll auch mein Jünger sein. Also kann der Jünger das gar nicht entscheiden, wo er sein will. Sondern Jesus geht voran, sagt man doch schön. Dieses Lied kennt er auch auf der Lebensbahn. Gell? Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, Zinzendorf. Also das ist genau das Richtige. Das sind echte Jünger Jesu. Und dann kann ich sagen, das Alte ist vergangen in meinem Leben und Neues ist geworden, was der 2. Korinther 3 sagt. Das Alte ist vergangen. Und deswegen gilt es jeden Tag, sein altes Leben in den Tod Jesu zu geben. Das beginnt förmlich natürlich bei der Taufe eigentlich, indem wir unseren alten Menschen und das Wasser symbolisch in den Tod Jesu geben und wir stehen wieder auf aus dem Wasser. Aber es ist wichtig, trotzdem im Tod zu bleiben. Luther hat mal gesagt, ich bin in den Tod Christi getauft, hat Luther einmal gesagt, aber das Problem ist, das alte Biest schwimmt. Na? Und da hat er recht gehabt an der Stelle. Also das heißt, ich habe wirklich mich entschieden, ganz mein Leben Jesus zu übergeben, in den Tod Jesu zu taufen. Aber es ist immer wieder dieses Kreuz auf sich nehmen. Also das größte Kreuz, wenn wir das mal erkannt haben, das größte Kreuz haben wir mit uns selber. Dann haben wir weniger Kreuz zu tragen von den anderen Menschen. Wisst ihr das? Dann erkenne ich, aha, ich brauche viel Gnade, ich brauche viel Hilfe für mich selbst, diesen neuen Lebensstil zu leben. Und dann bin ich auch viel gnädiger gegenüber den anderen Menschen. Ich verstehe sie dann besser, wenn die auch ihre Probleme damit haben. Also, es ist eine Willensentscheidung, sich selber zu verleugnen, und zwar jeden Tag mehr. Und je näher wir Jesus kommen, je länger wir ihm treu nachfolgen, umso leichter wird's. Also das kann ich euch schon sagen, weil wir ja Jesus immer ähnlicher werden als Jünger Jesu. Verwandelt in sein Ebenbild, dann wird's leichter. Aber am Anfang gilt es sehr konsequent zu sein. Und Leute, die zwar an Jesus glauben, aber diesen Prozess der Jüngerschaft und des Sterbens des alten Menschen nicht angehen, die brechen auch glaubensmäßig nicht richtig durch, kommen auch oft nicht in ihre richtige Berufung. Die wollen ihr altes Leben erhalten. Die wollen möglichst so weiterleben wie früher, aber mit der Hilfe Jesu. Früher haben sie sich selber geholfen, andere Menschen haben ihnen geholfen und wer auch immer ihnen geholfen hat. Und jetzt haben sie ja die super übernatürliche Hilfe Jesu. Der hilft ihnen dann, gut durchs Leben zu kommen. Aber sorry, das ist nicht Jüngerschaft. Das ist nicht Jüngerschaft. Jesus zuerst. Die größten Probleme, warum Leute nicht frei werden von seelischen Krankheiten und Wunden und so weiter, ist, dass sie die alte Seele erhalten wollen. Die Bibel sagt aber, du sollst den alten Menschen kreuzigen. Und so darfst du jede Verletzung, alles, was dir angetan wurde, oder alles, was du anderen angetan hast, darfst du kreuzigen lassen, oder? Ich bin mit Christus gekreuzigt, haben wir mal gelernt. Das dürfen wir. Und wenn dann tatsächlich diese auch alten Wunden und was es alles gibt, wenn die tatsächlich tot sind, dann rühren sie sich nicht mehr, dann bin ich echt frei. Aber dieser Weg, den versucht man heutzutage abzukürzen, indem man die Seele der Christen pflegt, dass es ihr gut geht. Aber die alte Seele soll doch sterben. Und dann die neue Seele soll kommen. Also ihr seht, das ist ein Geheimnis, auch des Gesundwerdens. Meine Meinung ist die, wenn ich Jesus nachfolge, auf dem Weg der Nachfolge, bin ich nicht perfekt, bin ich nicht vollkommen. Ich mache Fehler, aber ich folge ihm nach. Und während ich ihm nachfolge, werde ich gesund am inneren und äußeren Menschen. Amen. Das ist meine Überzeugung. Und wenn ich Abkürzungen machen will durch sogenannte Wissenschaft oder alles, was es gibt, Menschenlehre, na, die Leute bezahlen einen harten Preis und ich weiß nicht, ob ihnen wirklich geholfen wird. Denn eines weiß ich, Jesus Christus lässt seine Jünger nie im Stich. Auch wenn sie sich verleugnen, wenn sie ihn verleugnen. Wenn sie sich verleugnen, ist gut, aber wenn sie ihn verleugnen, wie Petrus, schlechter. Aber Jesus ist treu. Stimmt's? Jesus ist treu, er steht zu dir. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, mit Paulus zu sagen, das schreibt er in Römer 8, 12 bis 15, und das wollen wir mal aufschlagen, Römer 8, 12 bis 15. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Ich übersetze das mal modern. So müssen wir also unserem alten Menschen und unseren alten seelischen, menschlichen Bedürfnissen müssen wir nicht mehr nachgeben. Und unsere alten menschlichen Bedürfnisse dürfen unser Leben nicht mehr bestimmen, wenn wir Jünger Jesu sind. Dann heißt es nämlich, wenn ihr euch von eurem alten Menschen oder von dem Fleisch, also ein Mensch, der ohne Gott lebt, wenn ihr von diesen Dingen euch bestimmen lasst, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des alten Menschen tötet oder des Fleisches, so werdet ihr leben, denn welche der Geist Gottes treibt oder führt, die sind Gottes Kinder. Also Christen, die ihren eigenen Weg gehen und Jesus nicht nachfolgen, die ihren Lebensstil nicht verändern gegenüber früher, ich bin der Meinung, was heißt hier? Die werden sterben. Ja, sterben werden wir alle. Aber ich denke, der geistliche Mensch in ihnen wird sterben. Der geistliche Mensch wird in ihnen sterben. Das erleben wir leider auch bei Christen, die mal irgendwie Jesus nachgefolgt sind. Aber hier sagt der Paulus, aber ihr habt den Geist Gottes. Und ihr habt einen erneuerten Geist. Und der ist stärker wie euer alter Mensch. Und den könnt ihr einsetzen gegen die Bedürfnisse des alten Menschen in dir. Deine Lust, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Eigenwille. Denn da durft ihr den Geist Gottes dagegen tun. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel, schon Jahre zurück, aber so, ja, wo Gott mich mal getestet hat. Wir sind Skifahren gegangen, ja, abends war das langweilig im kleinen Städtchen, sind wir ein bisschen Schaufensterbummel gemacht, im Winters. Tja, war nichts los und langweilig war es uns auch. Also dann gab es dort ein Kino. Ja, und jetzt war natürlich die Auswahl riesig, es gab nämlich nur einen Film an diesem Abend. Also, und da waren also die Plakate und wir haben sie angeschaut, Ingeborg mit mir ganz treu. Und dann waren wir im Überlegen, sollen wir in diesen Film oder nicht? Dann sagt doch meine Ingeborg, Willi, der Film ist nichts für dich. Ja, aber jetzt, warum weiß sie das? Weil sie mich kennt, weil wir schon einige Jahre verheiratet sind, weiß sie genau, was gut ist für mich und was nicht. Und dann sage ich, ja, aber eigentlich hätte ich schon Lust gehabt. Das ist ja meistens, was nicht gut für mich ist, da. Da haben wir manchmal Lust drauf, oder? Bei euch ist das nicht so, aber okay. Ja. Und jetzt war ich da gestanden, als Prediger. Ha? Was mache ich jetzt? Also dieses Mal habe ich meiner Ingeborg recht gegeben und habe gesagt, also okay, ist okay. Ich denke, du hast recht, wir gehen nach Hause. Aber innerlich hatte ich ja immer noch Lust, in den Film zu gehen. Versteht ihr? Ja, gerade. Na, vielleicht auch deswegen. Aber auf jeden Fall war dann klar, aha, dann kam mir die Bibelstelle. Dann sage ich, Heiliger Geist, töte du diese falsche Lust in mir. Das ist nicht gut für mich. Ihr werdet es nicht glauben. Dieser einzige Satz. Und zack, das komische Bedürfnis war weg. Probier's mal. Der Geist tut's. Und ich kann sogar dem Geist, auch dem Geist Gottes und meinem menschlichen Geist, sage ich, tö das bitte in mir, tö das, bitte sage ich gar nicht, sondern tö das in mir, das will ich nicht. Denn es ist gegen das, was in der Bibel steht, gegen das, was Jesus will. Und das heißt es, ein Jünger Jesu zu sein, den Kampf aufzunehmen mit sich selber. Aber nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Deswegen Menschen, die Probleme haben mit dem Heiligen Geist, die tun mir echt leid. Wer wird für sie diesen Kampf führen? Die strengen sich selber an. Und ihr wisst ja, wie hoch die Quote ist, dass man dann versagt. Oder? Habt ihr da auch schon Erfahrungen? Nicht schon. Also es hat keinen Wert, lass es lieber den Heiligen Geist machen, den Geist in dir, der ist viel stärker und er macht es, wenn du das willst. An einer anderen Stelle in Kolosser 3 werden wir genau zu demselben nochmals aufgefordert, Kolosser 3, Vers 5. Das sind alles die sogenannten Heiligungslehren, auf die ich jetzt eingehe, aber ein Jünger Jesu, der nicht die Heiligung lebt, der wird auch nicht den Herrn sehen, heißt es. Ohne Heiligung werden wir nicht den Herrn sehen. Und so heißt es also dort in dem Kolosser 3, Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Das heißt, eigentlich über die Gläubigen. Denn wer ist ein echtes Kind Gottes, der sein Leben Jesus übergeben hat? So heißt es im Johannes. Ne? Er gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also das sind die Gläubigen, die ungehorsam sind. Aber hier heißt, ihr sollt es nicht machen, denn der Zorn Gottes soll nicht über euch kommen. Ihr sollt unter der Gnade bleiben. Also tötet diese Dinge, diese antigöttlichen Dinge, die euch belästigen durch den Geist Gottes. Das heißt zu Deutsch, Kreuz auf sich zu nehmen. Und darüber leiten wir sicher auch mal an anderen Leuten. Das ist klar, was die uns auch ein Kreuz aufladen. Das ist richtig. Aber zuerst leitet man sich an sich selber, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Wie geht's euch? Wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch das eigentliche Problem. Aber Jesus hat gesagt, komm her, Problemkind, du bist bei mir richtig. Ich will dir helfen. Und so ist es. Die größten Problemkinder, die werden die besten Jünger Jesu, okay? Wenn sie zu Jesus kommen. Das ist es. Die hat Gott erwählt. Und so sieht praktisch die Selbstverleugnung aus. Auch in Galater 5 wird uns berichtet, dass bei dieser Selbstverleugnung, dass da ein Kampf stattfindet. Am Anfang heißt es in Vers 16 noch, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches, also des alten Menschen in dir, nicht vollbringen. Und dann sieht man hier diesen Kampf zwischen dem alten Menschen und dem neugeborenen Geist in uns. Und es ist auch ein Kampf, wo uns der Heilige Geist hilft. Und da heißt es aber, regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und das ist wichtig, wir leben nämlich unter der Gnade. Und Vers 24, die aber Christus, Jesus angehören, oder wir könnten auch sagen, die ihm als Jünger nachfolgen, haben ihr Fleisch gekreuzigt, also ihren alten Menschen, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also wenn wir uns vorgenommen haben, uns vom Geist Gottes führen zu lassen und wenn unser erneuerter menschlicher Geist uns leiten darf auf Gottes Wegen, dann müssen wir das auch, wie wir sagen, auf den Boden bringen. Das heißt, im Alltag sieht man am Leben eines Jünger Jesu, ob er im Geist lebt oder nicht. Man kann schön hier im Lobpreis, also ich genieße das übrigens, so lange im Geist zu sein und mit euch zu loben und zu preisen, da kam ich gerade richtig bei euch, das bin ich leidenschaftlich dafür. Aber wenn ich das nicht im Alltag sich auswirkt, dann frage ich mir, dann stimmt was nicht. Versteht ihr? Diese Gegenwart Gottes, die möchte ich gern im Alltag leben. Soll gern an meinem Lebensstil sichtbar werden. Und da habe ich einige Probleme und ihr vielleicht auch. Also es ist nicht so einfach. Jetzt so in der Gemeinde im Lobpreis zu sein, ist relativ leicht. Aber dann das im Alltag zu leben, Vergebung zu leben, barmherzig, gütig zu sein, Demut, Nachteile in Kauf zu nehmen und so weiter und so fort. Und nicht mehr nach der eigenen Lust zu leben. Wie viele Christen, junge oder auch ältere Christen, habt ihr schon sagen hören, ja, da habe ich keine Lust dazu. Nein, das kann ich jetzt nicht tun. Da bin ich überfordert, habe ich jetzt gehört. Da habe ich dasjenige gefragt, okay, du bist überfordert. Und was sagt Jesus zu dir? Frag nochmal nach, ob er auch der gleichen Meinung ist, dass du überfordert bist. Dann wurde es still. Also, ein Jünger Jesu fragt Jesus, was für ihn gut ist. Und nicht, ach, das ist mir zu viel. Ich bin überfordert. Wir sind immer überfordert, ohne dass Jesus uns hilft, stimmt's? Das ist richtig. Aber wenn wir sagen, Herr, du darfst mich gebrauchen, dann ist es gut. Also, unser Leben zu verlieren, ist wirklich gar nicht so einfach. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr nun konkret kreuzigen solltet, braucht ihr nur die sogenannten Taten oder Werke des Fleisches zu lesen, also die Werke des alten Menschen. Ich sage es extra, dass wir es wissen oder so, wie wir früher gelebt haben ohne Jesus. Und es kommt dann im Vers 19, sind diese Werke beschrieben, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, also Manipulationen und so, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Wutausbrüche, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es nochmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Oh, oh. Zu Deutsch? Ja, die werden das ewige Leben verlieren. Na, das ist alles Vers 19 bis 21 Galater 5. Und an diesem seht ihr diese Dinge, die dürfen wir alle kreuzigen lassen. Okay, ganz konkret. Und wenn es bei euch noch andere Sachen gibt, die lasst ihr auch gleich kreuzigen. Okay. Also, so hat der Paulus der Gemeinde immer wieder im Wort den Spiegel vorgehalten. Das war deswegen nötig, weil offensichtlich manche das auch nicht selber merkten, was richtig ist. Ist ein bisschen komisch, weil ich merkte nämlich, als ich mein Leben Jesus übergab oder er mich geangelt hat, besser so, gesagt, hier, ich schnapp mich dir. In dem Moment hat er mir sehr bald gezeigt, was ich ändern muss in meinem Leben. Er hat mir gesagt, zum Beispiel als erstes, meine Gedankenwelt, ich bin erschrocken, welche unreinen und schlechten Gedanken ich hatte. Sagen, oh, bin ich das wirklich? War mir nie bewusst. Aber der Geist Gottes in mir, weil ich ein Jünger Jesu war, hat mir gezeigt, hey, hier Putzfrau bestellen, Gedanken reinigen. Also habe ich gesagt, also Herr, jetzt bitte reinige meine Gedanken, weil selber schafft man das ja wohl kaum. Ne? Und deswegen ist es wichtig, lass dir dann deine Gedanken reinigen. Und deswegen ist es auch wichtig, und ich sage so platt, dass wir uns kein Mist reinziehen. Denn da ist da oben Mist drin. Gibt auch andere Ausdrücke dafür. Ne? Und den musst du wieder loskriegen. Das muss alles gereinigt werden durch das Blut Jesu. So fordert uns also Jesus auf, nehme dein Kreuz auf dich, verliere dein altes Eigenleben und du wirst das ewige Leben gewinnen. Und da geht er noch tiefer an diesem Gleichnis, das ihr auch kennt, aber das gehört zur Jüngerschaft dazu, nämlich Johannes 12, 24, ein ganz, ganz bekanntes Reden, das ist auch eine Endzeitrede von Jesus, Johannes 12. Ihr werdet es gleich sehen, ihr kennt es wahrscheinlich auswendig. Wahrlich, wahrlich, oder man könnte ja auch sagen, jetzt hört mal ganz genau zu, was ich euch sage. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Und dann erzählt er, dass er selber jetzt schon ans Kreuz geht und seine Seele betrübt ist. Also das, was Jesus seinen Jüngern sagt, hat er selber durchlebt im Leiden. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Ich meine, ja, ich habe das früher als Junge oft erlebt, wie man gesät hat und dann, wie das aufwuchs und wie man dann geerntet hat. Man hat mitgeholfen. Und wenn wir denken, wir werden so ein kleines Weizenkörnchen, dem geht es eigentlich so bei den anderen Weizenkörnern ganz gut. Aber in dem Moment, wenn es ganz schwarz wird und sie ganz alleine sind und das Weizenkorn in der Erde ist und stirbt, das ist eine schreckliche Situation. Aber ohne dass es stirbt, wird es keine Frucht bringen. Und so ist es auch bei uns. Dieser Prozess, dieses Sterben, da wird es vielleicht manchmal Nacht, bis ich sage, ja, ich will wirklich den Willen Gottes tun. Ich verzichte auf mein Leben und was ich mir vorgenommen habe. Also eins kann ich euch wirklich sagen, was ich zu allerletzt, wenn jemand mich gefragt hat, was willst du werden, der letzte Beruf vielleicht gleichzusetzen mit Metzger, da bin ich zu sensibel, wär Pfarrer und Pastor geworden. Das wäre das allerletzte, was ich mir gewünscht hätte. Nun hat sich's ergeben, dass es mein Förderberuf war. Okay, wurde. Aber wirklich, das wäre das allerletzte gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Also sorry, dass ich jetzt so bin, aber auch wenn ich jung wäre, ich würde nicht die Ausbildung zum Pastor machen. Außer, der Herr wollte das. Aber von meiner Natur her nicht. Okay, ich bin mehr der freie Typ da, freiheitlicher Typ. Das wäre mir zu anstrengend. Aber nun ja, als Gestorbener macht man das dann schon. Und der Herr gibt Gnade zu diesem. Und er hat uns jetzt auch wieder freigesetzt, aber immerhin, die echte Pastorenzeit war annähernd, ich glaube, über 20 Jahre oder 25 Jahre, wenn man so will. Also ihr seht, okay, das, was ich euch sage, das habe ich selber durchlebt. Und wir bringen trotzdem Frucht. Wichtig ist, dass wir Ja sagen. Auch wenn wir vielleicht ungern sterben, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, da hat Jesus Verständnis. Aber Hauptsache, wir sagen Ja. Wir sagen Ja zu diesem Weg. Diesem Weg zu sagen, ja, ich liebe dich, Jesus, und weil ich dich liebe, möchte ich dir dienen. Ich gebe mein Leben hin, auch wenn ich deswegen verleumdet werde oder wenn ich keinen Dank habe, wenn ich Ablehnung erfahre, wenn ich Spott habe, wenn ich Hohn habe. Ja, vielleicht könnte ich ja auch als Märtyrer sterben. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wenn du jetzt so ein armer Jesid wärst oder Jesidin oder ein Christ im Irak, in Syrien und dein Dorf wäre überfallen worden? Ehrlich gesagt, dann hättest du echt Pech gehabt. Aber das sind unsere Geschwister. Hat Gott nun Lieblinge? Da muss ich euch, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, war wahrscheinlich ein Traum, muss ich euch einen Traum erzählen. Habt ihr das schon gesagt mit den weißen Kleidern? Wo ich mal drüben war bei der großen Schar? Habe ich euch schon erzählt, gell? Mir war es doch was im Hinterkopf, okay. Dann kann ich sehr kurz machen. Auf jeden Fall war ich bei der großen Schar vor dem Thron Gottes und alle hatten weiße Kleider an, ich auch, war mittendrin in einer riesigen Menge und als ich es rausstellte, wer um mich herum stand, war ich total schockiert. Um mich herum standen lauter Märtyrer. Alle haben ihr Leben für Jesus gegeben. Und jetzt stehe ich da drin, mittendrin. Habt ihr da eine Auslegung? Ich schon. Also entweder sterbe ich tatsächlich als Märtyrer oder ich brauche die Haltung eines Märtyrers. Ich kann es mal aussuchen. Vielleicht kann ich es auch nicht aussuchen, weil das wird Jesus bestimmen. Okay? Aber ich gehe trotzdem den Weg. So oder so. Irgendwann werden es wir erfahren. Aber das muss unsere Haltung sein. Ich weiß noch nicht, wie das alles sein würde, wenn es wirklich mal hart auf hart geht. Ich weiß nicht, ob ich nicht Jesus verleugnen würde. Also so selbstherrlich bin ich nicht. Es wird sich zeigen, wenn es soweit ist, sage ich immer, wie echt mein Glaube ist. Weil Petrus hat auch schon mal gesagt, wenn ich mit dir sterben müsste, und das war nichts. Und das ist mein Vorbild, deswegen tue ich mal langsam. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen auch da nicht überfromm sein, sondern wir sollten bereit sein, alles für Jesus zu geben. Und das ist letztlich das Allerwichtigste. Bereit sein, alles für Jesus zu geben. Und ihm auch zu dienen. Versteht ihr? Das Problem des modernen Menschen ist, dass sich alles um den modernen Menschen sich dreht. Und wir werden gelehrt, zum Wohle der Menschheit, zum Wohle des Einzelnen, alles soll dienen, dass es mir gut geht. Ja, Hauptsache, mir geht es gut. Dazu brauche ich sicher ein bisschen Sicherheit, da brauche ich Finanzen, da brauche ich vielleicht auch was Schönes, schöne Wohnungen und so. Es soll mir gut gehen. Und wisst ihr, bei einem Jünger Jesu ist es eben nicht so. Wusstet ihr das schon? Beim Jünger Jesu ist es am wichtigsten, dass es Jesus mit mir gut geht. Dass, wenn er mich sieht, dass er sagt, hey, wenn ich den anschaue, da geht es mir echt gut, weil der meinen Willen tun will. Also ein echter Jünger Jesu freut sich, wenn Jesus sich an ihm freut. Das ist das Höchste. Und immer wieder darf ich Erlebnisse haben oder ich bekomme es auch jetzt manchmal durch Prophetien. Ich war jetzt letzten Sonntag, hatte ich in einer Gemeinde gepredigt, da war ich schon ein ganzes Jahr nicht mehr, predige auch dort meistens nur einmal im Jahr. Und es kommt jemand, läuft immer um mich rum und sagt, hey, ich glaube, du willst sicher was reden mit mir. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe eine Prophetie für dich. Und da dachte ich, hoppla, okay, und dann sage ich, ja, schieß mal los, werden wir schon sehen, was kommt. Ich kannte ja den Mann überhaupt nicht oder so. Und dann hat er angefangen, und das gefiel mir sehr, er hat gesagt, ey, Jesus freut sich über dich und dass du so treu warst. Da dachte ich, oh, fängt schon gut an. Und dann ging es dann weiter und hat dann einiges gesagt, was mir andere schon gesagt haben, Jesus mir auch gesagt haben, was er in der Zukunft mit mir vorhat. Das sieht echt nicht schlecht aus. Na? Und so hat ein jetzt fremder Mann mich wieder ermutigt. Und ich sage euch, wenn Jesus sagt, du warst treu, das ist das größte Lob. Das größte Lob. Du warst treu, nicht in großen Sachen, sagt Jesus. Vor ihm ist alles, was wir hier machen, klein, versteht ihr? In kleinen Dingen warst du treu. Und dann setze ich dich über mehr. Und ein Jünger Jesu lernt, in kleinen Dingen treu zu sein. Und da muss ich ein Jüngerschaftsprinzip jetzt weitergeben, was auch für die Mitarbeiterschaft anbetrifft. Denn ein Jünger Jesu ist ein Mitarbeiter Jesu. Glaubt ihr das? Du kannst nicht Jesus nachfolgen und deinem Sessel sitzen allein. Das reicht nicht. Sondern ein Nachfolger, der ist in Bewegung, oder? Weil Jesus wahrscheinlich nicht bloß in der Gegend rumsteht oder rumhockt. Sondern er bewegt sich. Und wenn ich als Jünger da bin, ich folge ihm nach. Und so ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da bin, wo Jesus mich haben will. Dass ich ihm nachfolge und dass ich seinen Willen tue. Also ist es wichtig auch für mich, dass ich das tue, was Jesus will. Nun sagt einer, und das war früher auch meine Annahme, wenn du jetzt, was will ich überhaupt nicht als Christ, gell? Ingeborg, wir wussten genau, was wir nicht wollten. Wir wollten nicht in die Mission gehen, da waren wir uns einig. Wir haben gerade neu frisch gebaut, haben unser erstes Kind dann bekommen und so. Und da wollten wir alles bloß nicht in die Mission gehen. Ich hatte gerade einen guten Lehrerjob bekommen in der Berufsschule, hat mir gefallen. Und was ich nicht wollte, unbedingt nicht, in die Mission. Aber ich wollte Jesus nachfolgen. Das wollte ich gern. Also wussten wir schon, was wir nicht tun. Und das haben wir dann auch getan, nämlich wir sind in keiner Missionsversammlung, denn es hätte ja sein können, wenn wir in eine Missionsversammlung gehen, dass dann das Wort kommt, verkaufe alles, was du hast, dann folge mir nach oder was ähnliches, nicht? Verlass dein neu gebautes Haus und deinen guten Job und folge mir nach. Und ich dachte, ja, da beugen wir vor, da gehen wir schon in gar keine Missionsversammlung. Waren wir uns einig? Und so haben wir es auch gemacht übrigens, gell? Ansonsten haben wir die Bibel gelesen, gebetet und waren auch treu in den anderen Dingen. Das haben wir schon gemacht. Und was auch war, der Pfarrer kam auf uns zu, der evangelische Pfarrer, und sagt, hey, ihr seid doch jetzt entschieden für Jesus und ihr habt da einen Bibelkreis. Wie wäre es, wenn ihr euch mal kümmert um die jungen Leute? Kümmert sich niemand mehr, alles ist ein Bach runter bei uns im Ort. Und dann sagte er doch ganz glatt, ja, das ist ganz einfach, Willi, hier hast du die Liste von den Konfirmanden. Na? Und bist ein junger Mann, damals war ich noch jünger wie heute, also kannst du dich um die jungen Leute, um die Konfirmanden kümmern, wenn die fertig sind mit der Konfirmation, dann verließen sie ihn, den kennen die ja, ne? Konfirmiert und weg sind sie. Also deswegen geh du mal und besuch die mal und biet ein Konfirmanden-Nachtreffen an. Oder Jungenschaft, sagt man. Tja, Gott sei Dank hatte ich noch nie was von Charismatik damals gehört. Vom Willen Gottes wusste ich auch nicht viel. Sondern es war so, ich war leidenschaftlich voll in meinem Inneren von Jesus. Und was der Pfarrer sagt, das tut man, oder? So war ich erzogen. Das ist ja Vertreter, der weiß ja besser Bescheid, was Gott will für mich. Na? Also war das klar, ich bin gehorsam. So wurden wir mal erzogen. Also habe ich mich die Liste gemacht und habe dann begonnen, die einzelnen Konfirmanden einzuladen, wie viele das auch immer waren. Auf jeden Fall sind tatsächlich 7 gekommen. Und mit denen haben wir Spiele gemacht und alles Mögliche und auch Zeugnis gegeben. Und ein Freund von mir, der auch sich entschieden hat für Jesus, der war treu, so waren wir schon zu zweit, 2 Leiter und 7 Kandidaten. Nun waren wir sehr erfolgreich, denn nach einem Jahr waren noch 2 Leiter und 2 Kandidaten übrig. Damals wusste ich nicht, dass das überhaupt nicht erfolgreich ist, wenn man von 7 2 macht, sondern naja, ich habe gelernt, das, was man machen soll, soll man so lange machen, bis der Vorgesetzte, das war in diesem Fall der Pfarrer, sagt, jetzt braucht er es nicht mehr machen. Ich kam nie auf die Idee, dass es nie Gottes Willen wäre. Na, heute würden wir sagen, ja, dann habe ich mich verhört. Da habe ich keine Salbung, keine Berufung. Da habe ich keinen Auftrag dazu. Das alles wussten wir nicht, Gott sei Dank. Sondern wir, lustig, 2 Leiter haben wir zu 4 Spiele gemacht, ne? Und haben etwas vom Wort Gottes gesagt. Und das ging eine Weile. Dann geschah etwas Phänomenales. Plötzlich ging die Türe auf, Jugendliche kamen. Wir waren, da kamen gerade mal 10 noch mal rein, das nächste Mal wieder. Und dann plötzlich waren wir 20 Jungs. Wir haben nichts gemacht, außer treu zu sein. Wow. Und die haben wir dann mitgenommen und die haben wir evangelisiert und alles Mögliche mit denen gemacht. Das ist das Prinzip eines Jüngers. Er ist treu zu dem, was Jesus sagt. Und in dem Fall war das der Pfarrer. Der war die Stimme Jesu für uns, klar, oder? War eigentlich logisch, gell? Und Gott hat sich dazu gestellt. Und später war es bei vielen Dingen so. Wir müssen lernen, in kleinen Dingen als Jünger Jesu treu zu sein. Auch wenn unser Leben da stirbt und wir sagen, nee, wir sind überhaupt nicht erfolgreich. So hat sich Gott dazu gestellt. Meistens war es so, dass ich am meisten Frucht brachte bei Dingen, die ich nicht gern tat. Es ist so, aber da, nachdem ich wusste, später war es dann so, dann hatten wir ein Konfirmanden-Nachtreffen mit jungen Mädchen und junge Mädchen mit 15, was Schlimmeres konnte ich mir damals nicht vorstellen. Und deswegen war das so, wir hatten ja Gott sei Dank auch Helferinnen, die haben dann die jungen Mädchen betreut. Es waren dann ein paar Jungs, 3 Jungs und der Rest 12 waren, glaube ich, Mädchen dann. Dann sage ich, aber hey, Unterhaltungsprogramm macht ihr. Ich mache nur mit, ich mache nur die Andachten. Das kann ich. Aber ums andere kümmert ihr euch. Und dann waren wir auch sehr leistungsstark. Ich habe oft das Evangelium gebracht, bis jeder wusste, er muss sich entscheiden für Jesus. Und tatsächlich von den 15 blieben nur noch 7 übrig. War erfolgreich, ja. Aber diese 7 wussten, wenn man richtig Christ werden will, muss man sich entscheiden für Jesus. Und von diesen sieben sind heute noch drei im Glauben und die meisten sind starke Leiterinnen im Reich Gottes in Deutschland. Das war unser Anfang. Und aus diesen drei wurden dann ein paar hundert und so weiter. Also ihr seht, in kleinen Dingen treu sein, das ist ein echter Jünger. Und da hast du keine Lust zu was? Das war doch das Thema, gell? Aber Jesus sagt, tu das. Und das kam raus. Zum Schluss hatte ich gar keine jungen Männer mehr. Dann war ich und der Mädchenkreis alleine. Mann, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war wirklich, das war mein Horrording. Und die waren auch alle in meinem Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Gott sei Dank nicht. Okay, aber meine Frau ist dann auch glücklicherweise etwas später eingestiegen, hat mich ein bisschen entlastet. Na, und dann waren wir gemeinsam da drin. Das ist eine Geschichte für sich. Also das ist alles die Jüngerschaft live, was ich euch jetzt erzähle. So läuft Jüngerschaft. Dass wir wirklich alles auf uns nehmen und wo mein Herr ist, da ist auch der Jünger. Und Jesus sagt sogar ein paar Kapitel weiter in Johannes 15, 18, dass wir Widerstand bekommen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Hassen heißt übrigens, wenn die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, dann ist es genau der Stand, in dem Jesus auch war. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr oder sein Jünger. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch eures halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also, es ist ganz normal, dass also wir Ablehnung und so weiter, dass wir das erfahren. Und auch wir haben das erfahren. Wir waren sehr schnell dann verschrien im Ort, als die Oberfrommen, da war klar, die Geister haben sich geschieden, aber es sind eben dann mehr und mehr Leute sind dann zum Glauben gekommen. Wenn die Welt hasst, also das heißt, wir merken, die Leute wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Und als wir erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, war es noch schlimmer. Da haben ganz normale Leute haben die Seite gewechselt, wenn wir gekommen sind an der Straßenseite. Eine Frau fiel mir besonders auf, die immer die Straßenseite gewechselt hat. Und ich wusste gar nicht, was diese Bäuerin gegen mich hat. Okay, ich war kein Bauer, aber deswegen. Aber ich kannte die von klein auf schon. Heute weiß ich, dass in bestimmten Kreisen ist, man nennt das Hexenzirkel. Also die merkten dann schon, dass in uns etwas anderes war und da haben wir auch Widerstand bekommen von allen Richtungen. Und es wird auch, das habe ich heute Morgen schon gesagt, auch auf uns zukommen. Dass wenn wir erfolgreich sind im Reich Gottes, werden wir Ablehnung erfahren. Und deswegen eines der schlimmsten Erlebnisse eines Jüngers Jesus ist, dass er ohne Grund abgelehnt wird. Übrigens war das bei Jesus auch so. Jesus wurde abgelehnt, war sogar geschlagen, gekreuzigt, obwohl er nur Gutes getan hat. Die größte Ungerechtigkeit, die es jemals gegeben hat, stimmt's? Und Jesus sagt, wundert euch nicht, so wie sie mich abgelehnt haben, werden sie auch euch ablehnen. Und darum ist es wichtig, wenn wir Jünger Jesus sein wollen, dass wir die Ablehnung besiegen. Ich weiß, am meisten über Jahre habe ich gelitten an der Ablehnung. Also teilweise der Leute und besonders abgelehnt fühlte ich mich und am meisten habe ich gelitten unter den Christen, unter den Gläubigen oder auch sogenannten Gläubigen, die mich abgelehnt haben. Da habe ich am meisten gelitten. Wenn andere Leute mich abgelehnt haben, das ist irgendwie normal. Ja, und dass du dann als frommer Spinner giltst, das ist fast normal, wenn du mit Jesus gehst. Das war schon damals so bei den ersten Jüngern. Aber wenn dann deine eigenen Leute, die dich Jahrzehnte kennen und die teilweise deine Freunde waren, dich nachher in die Pfanne hauen, Lügen erzählen über dich, oh, und dich wahnsinnig enttäuschen, du förderst die Menschen, wo du kannst, und danach kriegst du einen dritten Hintern oder ähnliches, ne? Welche Ausdrücke auch immer wir dafür verwenden, dann tut es so richtig weh. Und ich weiß noch, dass ich über viele Etappen musste ich geheilt werden von Ablehnung. Nicht von meinen Eltern hatte ich nicht das Problem. Ich hatte wunderbare Eltern, einen ganz wunderbaren Vater und eine wunderbare Mutter, die 25 Jahre für mich gebetet hat, damit ich endlich zum Glauben komme. Also von daher kann ich mich nicht beklagen. Gute Voraussetzung von Seiten meiner Eltern her. Aber diese Ablehnung dann, weil ich eben versuchte, ein Jünger Jesu zu sein und ihm nachzufolgen, die war schon krass. Überall, oft im Inland und Ausland. Und von daher das Erste, ich sage es wahrscheinlich, weil einige auch darunter leiden von euch. Wir müssen innerlich gesund werden von Ablehnung und müssen auch diese Ablehnung kreuzigen lassen. Versteht ihr? Ablehnung ist etwas Schweres, weil jeder Mensch braucht Anerkennung, das stimmt. Manche Oberfrommen, die brauchen keine, sagen sie, aber das ist Lüge. Jeder Mensch braucht Anerkennung für das, was er tut, oder? Ja klar, wir sind so angelegt. Wir brauchen Lob, wir brauchen Anerkennung. Und wenn wir immer abgelehnt werden, ist es ganz schwierig. Jesus war der abgelehnteste Mensch auf Erden. Wisst ihr das? Niemand wurde so stark abgelehnt wie er. Von Freund und von Feind. Und hat nur Gutes getan. Aber hat die Ablehnung, wo hat er sie hinaufgenommen? Ans Kreuz. Und dort war der Einsamste. Da war er dann ganz allein. Nackt dort am Kreuz gehangen. Er war der abgelehnteste Mensch auf Erden und konnte beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Okay? Übrigens ist einer meiner Lieblingsgebete geworden im Laufe der Zeit. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hilft das Gebet auch manchmal. Das hilft mir, weil wir wissen, aha, es ist Jesus so ergangen, mir geht das auch. Vater, vergib ihnen, ich vergebe ihnen auch. Und so ist es enorm wichtig, dass wir davon frei werden, indem wir wissen, wir sind die Geliebten des Vaters. Wir sind absolut angenommen von Jesus, wie wir sind. Wir mussten nicht erst fromm sein, wir mussten nicht erst gut sein, wir mussten nicht erst schuld- und sündlos sein, stimmt's? Sondern so, wie wir waren, hat er uns angenommen, nimmt er uns immer noch an, aber Gott sei Dank hat er uns nicht so gelassen, wie wir waren. Und diese totale Annahme, diese Zusprüche, die brauchen wir von Jesus, weil die Ablehnung wird kommen. Und die Jünger damals, die haben Jesus verlassen, weil das war zu krass für sie. Und sie haben Angst bekommen. Das ist auch klar, wenn sich die ganze dämonische Welt aufmacht, dass sie gegangen sind. Aber wer hat sie angenommen? Jesus als der Auferstandene. Friede sei mit euch. Er hat keinen zur Schnecke gemacht, weil sie abgehauen sind. Er hat sie angenommen. Er hat ihnen vergeben. Petrus hat er gefragt, ob er ihn immer noch liebt. Das waren so die Methoden von Jesus. Und in diesen Fußspuren wollen wir gehen. Denn dann wird es uns nicht mehr so viel Schmerzen machen, wenn wir abgehauen gelehnt werden oder immer der Dumme sind, könnt ihr das alles, das ist oft die Jünger Jesu, dann bleiben wir dran. Und wir wissen, dass Jesus zu uns hält. Soweit für jetzt, Fortsetzung folgt heute Abend, ich will noch beten. Geliebter Herr Jesus, ich bin so froh, dass wir geliebt und angenommen sind, wie wir sind. Nun, Herr, gilt es auch, diesen Weg des Kreuzes zu gehen, dass unser alter Mensch wirklich sterben muss und die alten Bedürfnisse. Aber wir haben erkannt, dass du ein viel interessanteres Leben für uns bereithältst und dass das Glück, das du gibst und die Freude, die du gibst, viel mehr sind als die menschlichen Freude und was wir uns ausdenken können. Denn du sagst selber, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das werden wir sehen. Und du, Jesus, sagst, Vater, lass sie meine Herrlichkeit sehen. Und wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen, schon hier unten und auch später oben. Und so lohnt es sich, dein Jünger zu sein. So danke ich dir, dass du uns lernst, dass wir dir treu sind in allen Dingen, auch in kleinen Dingen, dass wir das tun, was du von uns willst. Ich preise dich darüber und ich lobe dich. Ich muss doch nur eine kleine Fortsetzung machen, der Heilige Geist zeigt es mir gerade. Und zwar, wenn wir Jesus nachfolgen, bin ich immer davon ausgegangen, und ich habe das vorher, bin ich da eingestiegen in das, dass er von uns möchte, was wir nicht wollen. Und da soll ich noch was ergänzen. Ich glaube, dass jede gute Gabe, die du hast, von Gott kommt. Einverstanden? Der Teufel gibt ja keine gute Gaben. Jede gute Gabe, also menschlich auch, nicht nur geistliche Gaben, jede gute Gabe, jedes Talent, das wir haben, alles ist uns von Gott geschenkt. Was sollen wir also als erstes einsetzen? Das, was uns schon von Gott gegeben ist. Und meistens machen wir das gern, wozu wir begabt sind, oder? Ja klar, es fällt uns auch leichter. Also beginne, die Gaben, die Gott dir schon in die Wiege gelegt hat, beginne die einzusetzen für dein Reich. Das wird gar nicht so schwer sein. Und dann, das habt ihr jetzt schon bei meiner Story ein bisschen rausgehört, dann wird er das weiterentwickeln und wird er sagen, hey, ich habe dir noch andere Gaben gegeben, ich gebe dir sogar noch übernatürliche Gaben. Dann wird es natürlich etwas schwieriger. Ihr fragt euch, wie wir jetzt doch Missionare geworden sind und wie wir bereit wurden, dahin zu gehen, wo wir nicht hingehen wollten. Ganz einfach, man könnte sagen, Jesus hat uns reingelegt oder hat es gut mit uns gemeint. Je nachdem. Also wir waren gerade so mal 5 Jahre im Glauben und wir haben da eine in Selbitz bei der Christusbruderschaft, wie fast seit wir zum Glauben kamen, jede Ostern haben wir so eine Woche Lehre gehabt mit Bruder Matthäus und so waren wir am Ostersonntag, waren wir auch im Gottesdienst und wir haben immer gesagt, Herr, was hast du mit uns vor, was hast du mit uns vor? Wir waren ja schon tätig in der Kirche und so. Und dann war das so, dass am Ostersonntag wir gefrühstückt haben und da war so ein kleines Spruchkärtchen, ja, für Ostern da. Und wir haben uns immer schon gefreut, Verheißungen des Herrn. Und oh Schreck, ich werde blass, als ich mein Kärtchen lese. Dort stand doch tatsächlich drauf, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Oh, und blass wie ich war, habe ich zu Ingeborg gesagt, jetzt ist es so heute, Ingeborg. Jetzt hat es mich erwischt. Na? Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich habe das Frühstück fast nicht mehr geschmeckt, weil ich wusste, jetzt kommt irgendwie was. Wen soll ich senden? Und ich wusste genau, das war die Berufung vom Jesaja und so weiter. Was machen wir? Nach dem Frühstück sind wir in Andachtsraum, haben wir gesagt, entweder sagen wir ja oder nein. Weil wir sind ja jetzt im Doppelpack als Verheiratete, ne? Also wen soll ich senden? Also sind wir hingekniet und haben gesagt, also Herr, sende uns hin, wo du willst, Nordpol oder Afrika oder Indien oder Lateinamerika oder wo auch immer du uns hinsenden willst, aber wir machen nichts. Das war unsere Bedingung. Wir machen nichts, aber wir sind bereit. Jetzt bist du am Zug. Dann ging es uns schon besser. Okay, jetzt war er wieder dran. Also wir haben gesagt, also wir sind bereit, aber du bist dran. Und dann waren wir im Gottesdienst, war eine schöne Osterpredigt über den Auferstandenen und so weiter und so fort. Und dann war die Predigt zu Ende, der Prediger macht seine Notizen zu. Und dann sagt er, und du? Und hat er in die Runde gezeigt und wahrscheinlich hat sein Finger auch uns getroffen. Und du, der du den Auferstandenen erlebt hast, du gehst jetzt zurück in deine Heimatstadt und verkündigst den Auferstandenen. Wir waren baff. Nicht Afrika, nicht Indien. Zurück nach Weinstadt. Damals hieß es, glaube ich, noch nicht mal Weinstadt. Ja, da war der Zusammenschluss noch nicht. Zurück. Tja, wir wollten doch nicht nach außen gehen, oder? Wo wurden wir hingesandt? Dort, wo es am schwersten ist. Inlandsmission, in deiner Heimatstadt, wo dich jeder schon gesehen hat, wo dich die Mutter schon im Kinderwagen dahergeschoben hat. Genau dort. Genau dort verkündige den Auferstandenen. Das war übrigens der Anfang. Dann ging's los. Ab dem Moment. Ich dachte schon, ich müsste den Beruf wechseln oder andere Sachen. Nichts. Okay, und dann haben wir uns darauf gestellt und haben mal begonnen. Und weitergemacht. Und Gott hat sich dazu gestellt. Also, bereit sein ist alles. Und dann braucht es noch ein bisschen Gehorsam, das dann auch zu tun. Und so wollte ich euch das noch ergänzend sagen. Und so sind wir zu Missionaren geworden, ich überhaupt. Schuld daran ist natürlich meine Mutter, weil die immer sagte, als kleiner Bub, Willi, du wirst mein Missionar. Und die hatte halt immer recht. So ist es. Und das war in mir drin. Erst unlängstens habe ich einen Schulkameraden getroffen und sagte, ja, als wir Indianer und Cowboy gespielt haben, hast du immer gesagt, und ich gehe mit in die Wildnis und ich werde Missionar. Das wusste der noch. 60 Jahre danach, müsst ihr euch mal vorstellen. Das wusste der noch. Und das ist alles eingetroffen. Heute bin ich gern Missionar. Okay. Amen.